Iswas-Hase. Der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms.
Ja, hier melden sich die Kastanie und der Kürbis der deutschen Podcast-Landschaft. Poletto und Wilms haben am Mikro Platz genommen und sind derbe in Herbststimmung. Jetzt hat es auch gerade angefangen zu regnen draußen.
Ja, moin. Krass. Moin aus dem regennassen Hamburg.
Ja, wirklich, mit der Sekunde, wo wir uns hier hingesetzt haben, wir haben ja so große Fenster und da prasselt es jetzt ordentlich gegen.
Aber ist schon cozy irgendwie, ne?
Irgendwie, ja, schon. Wir haben uns ein kleines Käffchen aufgesetzt. Wie äußert sich Herbststimmung bei dir, Conny?
Ich liebe den Herbst. Ich finde das toll, wenn so ganz langsam sich die Blätter verfärben, die Kürbisse und die Kastanien rauskommen, die Esskastanien ganz besonders. Und es wird langsam wirklich so gemütlich. Man muss sich so ein bisschen wärmen, Käffchen machen, Tee. Ja. Ich liebe ja auch Tee übrigens. Ne?
Ja, meine Freundin hat sich auch schon die dicken Socken von mir geben lassen. Daran erkenne ich auch immer das.
Gestrickt, hoffentlich.
Nein, um Gottes Willen. Nein.
Da komme ich wieder drauf, stricken. Das ist ja so meine Leidenschaft geworden in Corona-Zeiten. Ich glaube, ich muss jetzt mal langsam mir wieder ein neues Modell aussuchen. Vielleicht könnte ich dir ja eigentlich dieses Jahr mal so ein Winterpulloverchen stricken.
Ja, da lache ich mich aber tot, wenn
Oder
du das
möchtest
machst.
Du lieber einen Schal?
Nee, na doch, einen Schal. Ich möchte lieber einen Schal.
Ja?
Ja.
Lieblingsfarbe?
Blau, ich mag Blau total, also ja. So dunkles Marineblau. So, du hast heute so ein
Poletto-Blau ist das.
Das Poletto-Blau?
Marineblau ist abgeschafft worden.
Ja?
Seitdem wir ein neues Logo haben und komplett blau sind, nicht nur innen, sondern auch außen an der Fassade, heißt das nicht mehr Marineblau, sondern
das heißt Poletto-Blau.
Genau.
Ja. Weißt du, wie sich der Herbst bei mir immer äußert?
Erzähl.
Ich habe meine Heizung programmiert.
Ach Quatsch.
Ja, jetzt auch wirklich, also im Sinne dieser steigenden Energiekosten halt, ein, zwei Gräder nach unten. Mal gucken, eigentlich könnte ich dann eher einen Pulli gebrauchen, ne? Aber ein Schal ist auch gut.
Bei uns gestern im Büro fiel die Heizung aus und heute Morgen kam ich rein und da war es so warm, dass ich erstmal alles wieder runtergeschraubt habe. Ich glaube, ich muss das auch machen.
Ja, mach mal. Heute haben wir eine echte TV-Ikone bei uns. Für mich ist er der Inbegriff des Familienfernsehens der ARD. Der hat eine unverwechselbare Art zu moderieren, wie ich finde. Er macht uns alle schlauer. Er hat 20 Jahre dafür gesorgt, dass Wissen A macht bei uns. Und dazu ist er noch der beste Freund von Maus und Elefant. Conny, auf wen dürfen wir uns heute freuen?
Wir freuen uns sehr auf Ralf Kaspers.
Ralf Kaspers, den kennt ihr alle. Und der wird nachher bei uns sein. Hast du eigentlich eine Lieblingssendung als Kind gehabt im Fernsehen?
Also ich muss schon sagen, die Sendung mit der Maus fand ich schon immer richtig, richtig gut. Und Wissen, heißt das Wissen kann A oder
Wissen, nee, Wissen macht A.
Wissen macht A. Da war ich schon irgendwie schon, also ich bin so alt dafür.
Hast du
Obwohl viel? Ich immer mal wieder reingucke.
Ja, ja. Hast du viel ferngesehen? Ich meine, du wirst ja auch mit deiner Tochter irgendwie mal ferngesehen haben.
Nee, wir durften nicht viel Fernsehen. Und hier Sesamstraße übrigens auch ziemlich cool gewesen. Mhm. Und das war immer so ein Ritual. Abends, wenn wir jetzt nach Hause kamen, dann gab es um 18 Uhr Abendbrot. Und dann durften wir irgendwie Sesamstraße oder was auch immer da lief gucken. Und dann gab es immer Butterbrotwünsche. Mhm. Ich hätte gern halbes Brot mit Leberwurst, das andere mit Nutella und mein Bruder immer mit Salami. Und das war wirklich Ritual. Und dann haben wir immer weggemummelt und nebenbei Fernsehen geguckt.
Oh, gemütlich. Ich habe viel Werbefernsehen geguckt. Ich fand die eigentlichen Serien nicht so interessant. Ich fand das Werbefernsehen immer so interessant. Ich weiß auch nicht warum. Keine Ahnung.
Irgendwas
wieso.
War immer schon anders.
Ja,
mit dir.
Und da war leckeres Essen. Das war offensichtlich schon seit Jahrzehnten meine Leidenschaft irgendwie. Das habe ich da
ich
gesehen.
Ich glaube, das geht mir genauso. Also ich bin, glaube ich, auch nur Köchin geworden, weil ich so gerne esse. Schon als Kind.
Ja, und deswegen hast du eben heute auch deine Restaurants. Werbung. Stichwort deine Restaurants. Ich war neulich mit einem unserer letzten Podcast-Gäste, Pepe Palme, bei dir im Restaurant essen und muss sagen, dein Team ist super auf Zack, ne?
Ja, ich bin sehr, sehr stolz. Ich nenne sie ja liebevoll meine Sterntaler und mein Team ist wirklich großartig und das ist für mich das allergrößte Lob, denn an dem Abend war ich nicht da. Ich wusste natürlich, dass ihr kommt und dass man dann trotzdem Gäste hat, die so glücklich und zufrieden rauskommen.
Ja, aber jetzt, ich meine auch nicht nur in dem Sinne, dass die natürlich alles super toll wuppen. Wir hatten einen Veganer dabei und ich dachte schon, wenn das gut geht, ne? Ein 5-Gänge-Menü, dann Veganer, aber deine Küche hat das richtig gut gerockt, ne?
Ja, also wir sind, mittlerweile ist das irgendwie gang und gäbe und überhaupt nichts Außergewöhnliches mehr, dass wir vegetarische, vegane Gerichte, dass wir auf Unverträglichkeiten, Allergien eingehen können. Es ist einfach ein Thema geworden, kommst nicht mehr dran vorbei. Und ja, du hast ja auch an unserem Menü gesehen, also es gibt immer auch vegetarische Gänge. Und ich glaube, das macht ja auch Spaß, wenn man sich damit beschäftigt. Ich habe gestern auch wieder mit jemandem drüber gesprochen. Da haben die eine vegane Currywurst serviert, auf Kürbisbasis übrigens.
Mega.
Klingt mega spannend, ja, und viele Köche sind immer noch damit überfordert, tatsächlich vegan zu kochen oder vegetarisch.
Also wenn ihr jetzt da draußen, die ihr uns jetzt zuhört, vielleicht auch da schon oft gedacht habt, boah, ich würde echt gern was ändern, aber vegan ist mir irgendwie zu stressig. In dem Fall habe ich einen richtig guten Podcast-Tipp für euch. Ich weiß, es klingt jetzt ein bisschen verrückt, im eigenen Podcast einen anderen Podcast zu empfehlen, ne? Aber ich meine, hey, wenn man damit die Welt retten kann, ne? Wieso, weshalb vegan heißt dieser Podcast von Gordon Brox mit Lidl, der dreht sich rund um veganen Lifestyle. Also da geht es zum Beispiel um so Fragen wie, wie fange ich denn eigentlich am besten an, mich vegan zu ernähren, oder was mache ich, wenn ich auf Familienfesten eingeladen bin, ne, und mich ständig rechtfertigen muss, oder wenn ich viel und gerne reise, wie schaffe ich es da, mein Vorhaben durchzuziehen. Also es geht quasi darum, diese Art der Ernährung super smooth in den Alltag zu integrieren, ohne dass man irgendwie 24/7 drüber nachdenken muss. Da gibt es jede Menge Hacks und auch Real-Life-Geschichten von spannenden Gästen im Podcast, also kurzum einfach, ja, reichlich Inspiration, wenn man in diese Richtung einfach mal was starten will in seinem Leben, wenn man mal was Neues entdecken möchte und sich selbst dabei noch was Gutes tun möchte. Diesen Podcast, Wieso, Weshalb, Vegan, findet ihr auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Also einfach mal reinhören, und weitere Infos dazu findet ihr auch in unseren Shownotes. Der Alleswisser mit der markanten schwarzen Brille ist heute bei uns zu Gast, Ralf Kaspers. Du hättest übrigens auch gut ins Kinderfernsehen gepasst, Conny.
Ja, hätte mir, glaube ich, auch richtig Spaß gemacht.
Ehrlich? Mhm. Ja, ich habe dich ja so in 60 bis 80 Folgen so als Lehrerin erfahren bei Paulettos Kochschule, und ich glaube, das hättest du sehr, sehr gut gemacht.
Ich liebe es auch, mit Kindern zu kochen. Also ja, von daher,
vielleicht
passiert
manchmal
da ja noch was. Ja, ich habe tatsächlich vor ein paar Wochen mal wieder einen kleinen Kinderkochkurs gehabt. Mhm. Und Kinder, ne, das sind halt Teenies gewesen.
Ja.
Und die waren so voll.
Hast du die vom Handy wegbekommen?
Ich hab
haben
sie
die zwischendurch
weg,
nicht geinstert
aber,
oder so?
Aber ne? Wie? Ich habe sie vom Handy weg an die Nudelmaschine gelegt.
Ja, großartig. Ja, du kannst auch wirklich gut erklären. Ne? Ich habe mit Absicht erklären gesagt, nicht klugscheißen. Das mal ganz Hand aufs Herz. Du machst ja diese Kochkurse in erster Linie für Erwachsene. Ne? Hattest du auch mal so einen richtigen Vollpfosten, also quasi so einen Wilms unter deinen Schülern?
Nee, sowas wie Wilms ist einfach einzigartig. Das gibt's nicht nochmal. Aber ich erinnere tatsächlich mal eine kleine Männerkochgruppe. Also das waren drei Herren, die wirklich einen Auftritt hatten wie ein Profikoch. Mhm. Die hatten eigene Kochjacken, eigene Messertasche und wussten alles besser, alles besser. Es hat ungefähr eine halbe Stunde gebraucht und dann hatte ich sie wieder geerdet.
Hattest du?
Ja, das ging schnell.
Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Gab es mal so einen richtig guten, wo du gedacht hast, Mensch, an dem ist eigentlich ein Koch oder eine Köchin verloren gegangen?
Ja, sogar aktuell.
Ja?
Ja, aktuell. Und zwar Sascha. Sascha hat, glaube ich, gerade seinen Durchbruch geschafft. Ist nämlich in der Küchenschlacht aufgetreten. Ah. Ich darf noch nicht verraten, wie das Ergebnis ist, aber das ist wirklich einer, der konnte nichts, ja, außer essen. Und kocht seit vielen Jahren sehr, sehr regelmäßig mit mir und ist wirklich mittlerweile auch auf Insta zu finden. Sascha Palo heißt er. Mhm. Er kocht richtig grandios, übrigens auch tolle vegane und vegetarische Gerichte. Also der macht Spaß, demnächst in der Küchenschlacht zu sehen. Also ich glaube, da passiert nochmal irgendwas. Ich könnte mir fast vorstellen, dass er irgendwann seinen Job an den Nagel hängt und doch nochmal ein Restaurant eröffnet.
Mensch, da bin ich gespannt. Es gibt ja auch ein bisschen Lebensmittelkunde bei dir, ne? Also
ja, das gehört ja dazu. Also ich sage, das ist ja mein Leitspruch. Gutes Essen kann nur aus besten Produkten entstehen und man muss natürlich ein bisschen Produktwissen haben. Das fängt natürlich beim Produkt selber an, geht weiter über die richtige Lagerung, der richtige Umgang mit solchen Lebensmitteln. Also gerade wenn wir jetzt bei der vegetarischen Küche bleiben, die grandiose Kartoffel, die ich übrigens liebe, Kartoffelpüree halt zum Beispiel nie pürieren, das wird halt immer so eine schleimige Kleister. Mm. Und auch darüber nachdenken, welche Sorte ist die richtige. richtige, für welche Art von Kartoffelzubereitung und, und. Hatten wir eigentlich schon mal Kartoffel als Lebensmittel?
Ja, hatten wir schon mal. Ja. Kann ich dir die Folge mal schicken? Ich weiß es nicht auswendig, aber ich habe das im Redaktionsplan.
Hör einfach mal rein.
Hör doch einfach mal rein.
Wir machen ja auch keine Werbung für unseren eigenen Podcast.
Richtig.
Aber ich höre ihn öfter mal wieder.
Ja, tust du? Verstehst du? Ja. Das kann man auch wirklich in der Tat ganz gut. Wir haben über 40 Folgen schon im Archiv. Geht mal auf Spotify oder Amazon Music oder wo wir überall zu finden sind. Und da könnt ihr euch mal die Gästeliste auch anschauen und da hört ihr einfach mal rein, weil ist ja eigentlich immer aktuell. Ne? Also wird ja nicht unaktuell, so ein Podcast.
Nein, und wir werden auch nicht älter.
Nein, natürlich nicht. Wir hatten es von Lebensmitteln. Wir haben jedes Mal auch, wer uns regelmäßig zuhört, der weiß das, ein Lebensmittel der Woche. Du weißt es noch nicht, welches ich mir ausgesucht habe. Jetzt erfährst
du es. Immer wieder Überraschung. Immer wieder
Überraschung. Sind in dieser Woche die Trauben. Trauben. Ich erzähle ein bisschen was drüber und du kannst dir ja schon mal überlegen, was dir dazu einfällt.
Das Lebensmittel der Woche.
Ja, powered von Eat Smarter. Trauben gehören zu den ältesten Obstsorten überhaupt. Ihre Urheimat liegt in Transkaukasien und Mittelasien. Die größten Anbaugebiete liegen in Europa, auch wenn Kalifornien neben Südafrika und anderen Ländern in Übersee zu den großen Anbaugebieten für Wein gehört, kommen ungefähr 2/3 der Weintraubenernte aus Spanien, Frankreich, Italien, Griechenland, der Türkei und den Balkanländern. Weintrauben gibt es von winzig klein bis walnussgroß in zahllosen Sorten. Man unterscheidet sie darum hauptsächlich nach ihrer Farbe in helle und dunkle. In Trauben stecken reichlich Pflanzenstoffe, die für Herz und Kreislauf gut sind, darunter Stoffe wie OPC und Resveratrol, die ausgesprochen gut Körperzellen, Arterien und Gefäße schützen. Der höchste Anteil von diesen Stoffen steckt in den Schalen, den Kernen und auch in den Stielen. Weil sie oft stark gespritzt sind, sollte man eher zu Trauben aus biologischem Anbau greifen.
Soweit unsere Recherchen. Jetzt Sie, Frau Poletto.
Also außer Riesling, Cabernet Sauvignon, was fällt dir zu Trauben ein?
Also natürlich denke ich bei Trauben auch ganz schnell an Wein. Ich denke aber auch natürlich schnell an Trauben und Essen. Was mir sofort in den Topf kam.
Was dir sofort in den Topf kam?
Ist das gute alte Champagnerkraut. Ich liebe ja Sauerkraut. Das nochmal ein bisschen separat angesetzt mit ein bisschen, es muss kein Champagner sein, ein kleines bisschen Schaumwein abgelöscht. Eine ganz leicht süßliche Note. Also heißt erstmal die Zwiebelchen gerne mit ein bisschen Honig nicht karamellisieren lassen, Sauerkraut gut abgebraust, köcheln lassen und dann eben gegen diese Säure mit einer süßen Traube an. Passt toll zu gebratenem Fisch, so wie Zander zum Beispiel. Oder jetzt kommt die Wildzeit, wenn die schönen Fasane wieder da sind. Also so etwas liebe ich. Und dann natürlich im Dessertbereich, also von der klassischen Weinschaumcreme. Ist mir auch gerade eingefallen, das hat meine Oma immer gemacht. Oder auch einfach mal so ein kleiner Mürbeteig-Tart mit so einer schönen Vanillecreme und einfach obendrauf so ein bisschen Träubchen, werden ganz bisschen abgeglänzt mit Traubengelee. Und Trauben und Käse liebe ich auch.
Ja, das stimmt. Trauben und Käse. Ich mag Trauben unheimlich gerne in ganz normalen Salaten.
Weil
die so eine Süße dagegen, diese Säure, auch manchmal vom Dressing oder so, so eine Süße dagegen halten, finde ich großartig. Und dann hat man sie natürlich auch klassisch in so Quark-Zubereitung. Ich habe sie ganz oft als Nachspeise im Quark irgendwie. Smoothie kann man auch sehr gut von Trauben.
Ja, sind einfach auch ein wahnsinniger Energiespender. Ne? Also da hast du einfach gleich Power, isst ein paar Trauben und dann bist du wieder fit.
Aber sie sind halt eben neben Bananen auch wahnsinnig süße, fruktosehaltig. Ne? Also muss man ein bisschen aufpassen. Also wenn ihr einen Vorschlag habt für das Lebensmittel der Woche, wir haben echt ein paar bekommen. Wir müssen uns mal demnächst abarbeiten an unseren Vorschlägen von unseren Hörerinnen und Hörern.
Ja,
richtig. Also wenn ihr noch weitere Vorschläge habt fürs Lebensmittel der Woche, immer her damit. podcast@iswashase.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse und ihr erreicht uns natürlich auch über unsere Social-Media-Kanäle. Heute ist ein sehr markantes TV-Gesicht bei uns zu Gast. Ich bin mir sicher, jeder hat schon mal eine seiner Sendungen im Ersten oder im WDR gesehen. Er hat über 20 Jahre Kinder die Welt erklärt, auf eine ganz besondere Art und Weise. Er tut es immer noch, schreibt Bücher, engagiert sich auch als Botschafter für Umwelt und Kinder. Dazu ist er ein ausgesprochen freundlicher Zeitgenosse, wie ich finde, und ein sehr geschätzter Kollege von mir. Hier ist der Maus- und Elefantenbändiger Ralf Kaspers.
Hallo.
Hallo Ralf.
Hallo Conny.
Moin, moin. Nach Köln, wie ich sehe.
Ja, man hört es auch direkt eigentlich. Ich habe so dieses Rheinische. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommt, aber ich habe diesen rheinischen Schlag in der Stimme.
Hast du mal Sprach- oder Sprechunterricht bekommen? Du klingst nämlich wirklich nach gar keiner Region von Deutschland, wie ich finde.
Ich bin total gesichtslos. Ich habe so eine Allerweltsstimme. Sprachunterricht. Mir wurde nie irgendwas ausgetrieben, irgendein Akzent oder so, weil ich da immer so sehr uneingefärbt war.
Na, wir müssen natürlich ein bisschen auch über deine Biografie, von wo du kommst und wo du gelebt hast, sprechen, ganz klar. Du hast Zivildienst in der Pathologie gemacht und dann hast du im Schlachthof gejobbt. Ist das wahr oder ist das ein Gag, den du platziert hast?
Nee, ich habe keinen Zivildienst in der Pathologie gemacht. Den Zivildienst habe ich im Schlachthof gemacht. Und in der Pathologie habe ich einfach nur ein Praktikum gemacht. Ich wollte was mit Tieren machen.
Ja.
Und mit Menschen.
Ja, ist dir ja dann gelungen. Ja. Wie war das?
Mal so reinschnuppern. Es war ein...
Entschuldigung, lass mich den Gag machen. War da nicht eher tote Hose?
Da war alles andere tot. Sagen wir so, es war... olfaktorisch ein wirklich intensives Erlebnis. Also die Gerüche, die man sowohl in der Pathologie als auch im Schlachthof so mitbekommt, die hat man fürs Leben. Also gerade in der Pathologie, es ist ja eine ganz, ganz eigenartige Mischung aus Desinfektionsmittel und Verfaulungsprozesse und das Innere der menschlichen Körper. Also wenn ich mich so richtig dran erinnere, ich glaube, das waren so die Assoziationen, die ich da immer hatte.
Ja, herzlich willkommen im Genuss-Podcast hier bei Iswas Hase. Das macht irgendwie Lust auf mehr. Du hast dann dir Spiele für, wir müssen jetzt irgendwie den Schlenker zum Fernsehen kriegen, du merkst es. Du hast dann Spiele dir für Gameshows ausgedacht?
Es gibt eine, oder es gab, ich weiß gar nicht, ob es die immer noch gibt, vielleicht in einer Neuauflage. Geh aufs Ganze. Habt ihr davon schon mal gehört?
Ist das nicht mit Jörg Dreger, diese Show?
Ja, richtig, genau. Und es ist im Grunde die deutsche Version gewesen von Let's Make a Deal, so eine amerikanische Game Show. Das war so die Hochzeit der Game Shows mit Der Preis ist heiß, Glücksrad und eben Geh aufs Ganze. Und ich habe als Praktikant bei Geh aufs Ganze angefangen und eine meiner Aufgaben war, mir eben auch so Spiele auszudenken. Und jetzt fragt man sich, was waren denn da für Spiele? Also bei Geh aufs Ganze war es ja immer das Ding, dass man, Jörg Dreger hat jemanden aus dem Publikum rausgeholt, zu sich nach vorne und hat dann mit dem gedealt. Hat gesagt, ich habe hier einen Umschlag. Du kannst entweder haben, was in dem Umschlag drin ist, oder ich habe hier eine Kiste. Du kannst nehmen, was in der Kiste drin ist. Für was entscheidest du dich? Und dann hat der Gast gesagt, ich glaube, ich nehme den Umschlag, weil da könnten Geldscheine drin sein. Und dann hat Jörg Dreger angefangen und hat gesagt, ja, aber ich sag dir, wenn du die Kiste nimmst, dann kriegst du von mir noch 100 Mark drauf. Das war noch in D-Mark-Zeiten. Und so ging es dann hin und her. Und Ziel der Leute, die mit ihm gespielt haben, war, dass die nicht den Zonk bekommen. Der Zonk war so eine rote Stoffratte.
Ah ja.
Oh und ja, jetzt war, weiß ich es auch wieder.
Das, heißt das war die Niete. Ja. Eigentlich war es der Hauptpreis, aber es war die Niete. Und ja, und am Ende gab es eben die Finalrunde mit 3 Toren. Und da konnte man dann so richtig tolle Preise einheimsen. Oh, oder eben auch eine richtig tolle Niete.
Das erinnert also mich so ein bisschen an, Conny, kannst du dich vielleicht auch noch dran erinnern, 1, 2 oder 3, da musste man ja immer so Bälle sammeln und am Schluss.
Mit Michael Schanze?
Ja. Mhm. Ja, ja, weißt du das nicht mehr? Michael Schanze hat das ursprünglich moderiert.
Du bist zu jung.
1, 2 oder 3 nur mit Elton.
Nee, danach kam Biggie Lechtermann. Und dann erst, das ist sehr lange her.
Habe ich vergessen.
Das ist sehr lange her.
Weil ich bin ja nicht älter als ihr.
Na, du kennst
nicht jünger als ihr.
Du kennst doch diesen Plop-Song.
1, 2 oder 3, du musst dich entscheiden.
3 Felder sind frei.
Also Felder.
Ja, genau.
Plop. Und dann macht er dann so.
Stopp.
Plop, das heißt Stopp.
Ja, stimmt. Da noch einen Hop, ein lockiger Mann.
Ja.
Ihr habt recht.
Das war Michael Schanze.
Ich habe total verdrängt. Ich habe es wahrscheinlich nicht so oft geguckt.
Was ich sagen wollte, ist, dass es da am Schluss ja, wenn du diese Bälle gesammelt hast als Kandidat, immer so eine riesen Auswahlwand gab mit ganz vielen 1000 Spielsachen. Und dann konntest du im Wert deiner Bälle quasi dir Spielsachen dagegen eintauschen. Und das hat mich immer fasziniert. Da wollte ich einmal auch zur Auswahl, bitte.
Und das Schlimme ist, ich habe dann mal versucht, ich hatte auch so ein paar Plastikbälle mir aus dem Bällchenbad ausgeliehen, geklaut und habe dann versucht, mit den Bällen im Spielzeugladen meiner Wahl Sachen einzutauschen. Das kam nicht so gut an. Da siehst du mal wieder, wie sehr das Fernsehen eigentlich die Wirklichkeit verzerrt. Was im Fernsehen möglich ist, ist im echten Leben nur sehr, sehr selten möglich.
Das stimmt.
Guckt ihr noch fern? Ich gucke.
Also ja.
Ich weiß, ich kann ganz genau den Tag sagen, an dem ich nicht mehr ferngeguckt, seitdem ich nicht mehr ferngeguckt habe. Das war der Tag, an dem hier in Nordrhein-Westfalen von DVB-T auf DVB-T 2 HD umgeschaltet worden ist. Denn das hat bedeutet, man musste sich für den Fernseher einen neuen Decoder kaufen. Und irgendwie hatten wir keine Lust, uns so ein Ding neben den Fernseher zu stellen. Und seitdem gucken wir nur noch übers Netz Fernsehen.
Okay, aber da guckst du schon auch noch, das sage ich mal, jetzt nicht nur On-Demand-Sachen aus der Mediathek, sondern, weißt du, mich überfordert manchmal diese Multi-Optionalität. Und deswegen genieße ich es, lineares Fernsehen zu sehen. Das ist wie eine Playlist bei Spotify. Da muss ich mir nicht aussuchen, was ich hintereinander programmiere, sondern ich kann mich einfach berieseln lassen. Das ist doch schon auch noch schön.
Ja, das irgendwie kommt es bei mir zumindest gar nicht mehr vor, dass ich mich einfach so hinsetze und mir Sachen angucke, weil ja, vielleicht fehlt mir die Zeit dazu. Oder ich denke mal, ey, statt dass ich jetzt RTL 2 gucke, Teenager in Not, mache ich doch lieber irgendwie was anderes. Oder es liegt daran, in meinem Büro gibt es noch, also wir haben so ein Gemeinschaftsbüro und es sind viele Leute da, viele verschiedene Firmen und unter anderem ist da auch die Firma, wo wir immer die Sachgeschichten aufnehmen, die Sprachkommentare oder auch für Wissen macht A. Mhm. Und manchmal mischen die eben auch Sachen für andere Sender, natürlich. Und da springt sich immer, es kriegt keiner mit, aber ich springe dann immer so mit, wenn die zum Beispiel so Sachen mischen, die ich zu Hause niemals gucken würde, weil das irgendwie gar nicht bei uns einprogrammiert ist, wie eben RTL 2 oder so. Und das ist sehr lustig. Einmal habe ich da tatsächlich, ich glaube, es war Teenager Mütter in Gefahr, hieß die Serie. Und das ging um junge Frauen oder junge Pärchen, die schwanger geworden sind und die dann minderjährig ein Kind haben. Und die wurden dann total exploitation-mäßig begleitet und dann wurde eben geguckt, wie die so über die Runden kommen. Und ich weiß noch, da wurde einmal ein Vater gefragt, der, ich glaube, noch gar nicht mit der Schule fertig war oder abgebrochen hatte und auch keinen Beruf hatte, keinen Job hatte, wie er denn so, von was er denn lebt, wie er über die Runden kommt. Und er sagte, ich lebe von Luft und Liebe und von dem, was ich bei den Blut- und Plasmaspenden bekomme. Das ist mir hängen geblieben. Ich fand das so hart. Ja, da gucke ich oft dann Fernsehen, aber das ist auch nicht regelmäßig.
Also jetzt kann ich mich ja auch mal outen. Hm. Wenn ich die Küchenschlacht aufzeichne, weißt du, was ich dann immer gucke in den Pausen?
Nee.
Shopping Queen.
Quatsch.
Das würde ich auch nicht.
Das kann ich total nachvollziehen.
Ich liebe es. Es machen sich alle drüber lustig, aber ich liebe es. Und sowas würde ich nie zu Hause schaffen, einschalten, aber wenn ich da sitze, und das ist auch, das macht mir so gute Laune, es bringt mich zum Lachen.
Ja. Du Liebe, immer.
Ja.
Ich finde es auch total toll.
Ich sehe Guido Maria Kretschmer immer nur in dieser weißen Bettwäsche, wenn er Werbung für irgendeinen Weichspüler macht im Fernsehen.
Aber ja, stimmt, das auch.
Also der ist wirklich sympathisch. Ich habe den mal, ich weiß gar nicht wo, bei irgendeiner Talkshow getroffen und es war wirklich sehr schön und angenehm, sich mit ihm zu unterhalten.
Hast du denn früher gerne ferngesehen? Wir kamen drauf, weil wir haben drüber gesprochen, Conny und ich. Ich habe früher als Kind, ich habe ferngesehen, ja, aber mich hat eigentlich eher die Werbung interessiert. Ich fand Werbespots wahnsinnig interessant. Das, was ursprünglich im Fernsehen kam, hat mich gar nicht so interessiert, aber ich war total wild auf Werbung. Hast du als Kind auch irgendwie sowas gesuchtet?
Ja, wir hatten ja keinen Babysitter, den konnten wir uns nicht leisten. Aber wir konnten uns einen Fernseher leisten und da hat der Fernseher einfach die Babysitteraufgaben übernommen. Insofern bin ich mit dem Fernsehen aufgewachsen. Kein Wunder, dass ich da gelandet bin beruflich. Es war sozusagen vorprogrammiert. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, es gab früher, als es nur drei Programme gab, wurde auch zwischen den einzelnen ARD-Anstalten so oft umgeschaltet. Also von, keine Ahnung, WDR zum NDR. Und da gab es dann immer so Pausenbilder. Beim Hessischen Rundfunk, da tanzten so Katzen oder turnten so Katzen an so einem komischen Geländer rum, was aussah wie so ein Turngerüst in HR-Form.
War das schon Farbfernsehen, Ralf?
Ja, es gab schon Farbfernsehen.
Ich kann mich da null dran erinnern.
Das erinnere ich
auch. Und vor so Sendungen wie Sesamstraße beispielsweise gab es immer ein Bild mit weiß nicht, Ernie oder so und dem Logo der Sesamstraße und darunter stand, Ernie kommt gleich. Und da wusste ich, jetzt gleich fängt das Programm für mich an. Das Gemeine war von meinen Eltern, ich konnte damals ja noch nicht lesen, ich war noch nicht in der Schule. Ich konnte nur sehen, buntes Bild, ich erkenne Ernie und dann wusste ich Bescheid. Und meine Eltern haben uns dann, meine Schwester und mich, immer vors Testbild gesetzt, weil das auch bunt war, da war auch Schrift. Und meine Eltern haben dann immer behauptet, da wo zum Beispiel ARD, WDR steht, in der Mitte von dem Testbild, da würde stehen, Ernie kommt gleich. Und dann saßen meine Schwester und ich stundenlang davor und haben uns den 1000-Hertz-Ton angehört. Und als dann umgeschaltet wurde zu WDR 2 Quintessenz mittags, da wusste ich, oh, okay, jetzt geht's langsam, geht's jetzt los mit dem richtigen Fernsehprogramm. Wir waren sehr geduldig, sehr ausdauernd.
Ja, ich wollte gerade fragen, hat dich das nachhaltig, hat dich das nachhaltig geschädigt?
Ich bin ein sehr geduldiger Mensch. Ich kann oft einfach nur irgendwo rumsitzen und nichts tun. Das ist so mein Ding.
Und das bei deinem Schedule. Du bist ja wirklich viel aktiv, nicht nur im Fernsehen. Du schreibst auch Bücher und es kommt demnächst wieder ein neues von dir.
Da tatsächlich ist es schon draußen.
Es ist schon draußen, sehr schön.
Ja, ich glaube, es ist jetzt letzte Woche rausgekommen.
Oh, das interessiert mich. Erzähl mal bitte.
Das ist jetzt schon das dritte in dieser Reihe. Der Duden Verlag wollte ein Buch haben, wie Eltern ins Gespräch kommen können mit ihren Kindern. Und ich dachte, geil, ich schreibe ein Buch über Verhörtechniken. Und habe dann erstmal recherchiert, was es so alles gibt, wie die verschiedenen Geheimdienste arbeiten, um die Informationen zu bekommen, die sie bekommen wollen. Weil da hapert es ja bei vielen Eltern. Die stellen immer dieselben Fragen und die sind sehr durchschaubar. Und dann dachte ich, Good Cop, Bad Cop Prinzip, wie kann man das anwenden? Welche anderen Möglichkeiten gibt es noch, um Kinder auszuquetschen? Und dann irgendwann habe ich gemerkt, nee, eigentlich ist es gar nicht so der richtige Angang. Ich muss es noch anders machen. Und dann habe ich mich daran erinnert, wie wir bei uns zu Hause immer so Spiele spielen. Wenn wir zum Beispiel im Auto im Stau stehen oder an der Ampel oder irgendwo warten, dann gibt es oft so Fragen wie, wenn du einen Sinn von dir abgeben müsstest, welcher wäre das dann? Also Sehsinn, Hörsinn, Geruchssinn. Und da hatten wir ganz viele Fragen. Und da dachte ich mir, ach, das ist eigentlich der beste Weg, um ins Gespräch zu kommen mit solchen Fragen. Und es fing dann an mit, welche Superkraft hättest du gerne? 99 Fragen für das erste, für das zweite und jetzt eben für das dritte Buch. Also es sind so einfache Fragen wie zum Beispiel, welcher Wochentag ist der beste für dich?
Eindeutig der Freitag.
Echt? Wieso?
Weil Freitag einfach toll ist. Weil Freitag, da liegt das ganze Wochenende vor einem und man freut sich so sehr drauf. Also mir geht's so.
Ja, und wenn du nach siehst, der wie unterschiedlich wir dann schon wären.
Ja. Also
bei mir ist es auf jeden Fall nicht der Freitag.
Ist es der Montag?
Der Freitag ist immer so der Anfang vom Wochenende, was meistens sehr viel...
Ja gut, in der Gastro, ne?
Sehr viel Arbeit bedeutet, Veranstaltungen und so weiter. Also für mich ist eigentlich tatsächlich so der Montag mein Lieblingstag.
Oh Gott, da bist du aber wahrscheinlich allein auf weiter Flur, oder?
Nee, wieso?
Guck bist mal, du auch ein Montag-Fan, Ralf?
Ja, aber wenn es den Montag nicht gäbe, dann wäre die Musikgeschichte zum Beispiel um sehr viele Hits viel ärmer. Weil wie oft wurde der Montag
Mann, gesungen? Mann.
Friday I'm in Love, so komm.
Der Montag ist sozusagen der beste Tag, um in die Woche zu starten, finde ich.
Okay.
Ich finde den Mittwoch auch ganz gut, ehrlich gesagt, weil der so selbsterklärend ist, Mitte der Woche.
Ja, stimmt.
Das ist das Gegenteil vom Freitag, weil am Freitag habe ich meistens nicht frei. Das ist so.
Aber du freust dich aufs Freihaben.
Ich glaube, ich mag den kleinen Freitag. Kennt ihr den?
Den Donnerstag?
Ja, der Donnerstag.
Mhm. Das war immer früher der Weggehtag abends. Da haben wir immer Party gemacht.
Das ist nämlich auch so der Tag, wo die ganzen Kinofilme rauskommen. Das finde ich immer ganz gut. Mhm.
Ich nenne euch noch einen Grund für einen Freitag. Freitag gibt es immer die neue Musik. Da ist ja Release Day in der Musikbranche. Das finde ich auch immer spannend. Und wenn du mich nach einer Superkraft fragst, Ralf, ich würde wahnsinnig gern unsichtbar sein. Also nicht immer, aber mal.
Das heißt, du bist eher so der Stalker-Typ?
Klingt ein bisschen creepy.
Wofür würdest du das Unsichtbarsein denn benutzen würden, wenn nicht um unbeobachtet andere Leute beobachten zu können?
Ich finde,
das wäre tief blickend, Dennis, muss ich sagen.
Nein, lass mich verteidigen. Ich finde, grundsätzlich Menschen total spannend. Und ich finde auch die Geschichten von Menschen, wie sie leben, was sie tun, für was sie sich begeistern, finde ich wahnsinnig spannend. Und ich würde gerne mal einfach in so ein paar Leben reingucken, ohne jetzt voyeuristisch im Badezimmer zu stehen und zu warten, dass jemand das Klo oder die Dusche benutzt, sondern ich finde es einfach spannend, Biografien mir anzugucken.
Also wenn wir da jetzt gerade drüber nachdenken, habe ich auch gerade gedacht, was wäre ich denn gerne für eine Superkraft? Ich wäre gerne so ein Flaschengeist. Das finde ich total cool. Das finde ich so cool. Da reibt irgendjemand an der Flasche und dann kommst du raus, erfüllst Wünsche, kannst dich aber auch wieder zurückziehen, wenn dir das alles zu doof ist.
Das Tolle ist ja, ich finde das Großartige bei so Gins, bei so Flaschengeistern, die finden ja bei so einem Wunsch immer genau den Punkt, wo der Wunsch total nach hinten losgeht. Also du wünschst dir was, keine Ahnung, was könnte das für ein Wunsch sein? Irgendwas, ja, der Klassiker. Alles, was ich anpacke, wird zu Gold. Und dann schnaps, hast du den Wunsch erfüllt und plötzlich willst du deine Frau umarmen oder deinen Mann, weil du denkst, hey Schatz, ist ganz toll, alles, und wir müssen uns nie mehr Sorgen machen. Und zack, ist dein Gegenüber dann auch zu Gold. Und das ist das Gemeine bei Flaschengeistern. Ich finde, das sind sehr, sehr, die halten einem den Spiegel vor. Man denkt immer, man hat so die coolsten Wünsche und dann zeigen die einem, nee, Schätzchen, die sind ein bisschen old, diese Wünsche. Die gehen nämlich oft auch nach hinten los. Interessant.
Ja,
also wenn ihr wissen wollt, was meine Superkraft ist, die ich gerne hätte. Ich wäre gerne in der Lage, die Superkräfte von anderen nachzumachen. Das heißt, wenn ich jetzt bei Dennis in der Nähe wäre oder dich kurz mal anfassen würde und deine Superkraft wäre unsichtbar sein, dann wäre das meine Superkraft, dass ich das dann auch könnte. Oder wenn ich jetzt jemanden treffen würde, der fliegen könnte, könnte ich das dann auch. Das wäre so meine Superkraft.
Also ja, das ist ja toll. Damit würdest du dir ja ganz viele Superkräfte sichern. Wir dürfen uns nur eine aussuchen und du musst jetzt nur einen anfassen, hast du im Grunde genommen.
Aber daran merkst du, wie er sich damit auseinandersetzt.
Ja, das ist, der ist einfach nur wahnsinnig clever.
Ja, viel zu clever für uns eigentlich.
Nee, ich habe mich nur lange damit beschäftigt.
Das klingt wirklich gut. Also sag nochmal, wie das Buch heißt und man bekommt es seit letzter Woche. Mach einmal
genau,
kurz Werbung.
Das Buch heißt 99 einfache Fragen für vielfältige Unterhaltungen zwischen Eltern und Kindern.
Das
war schon der ganze Titel.
Das glaube ich ist wirklich, kann man wirklich als Anlass nehmen, sich mal über solche Fragen mit den Kindern auszutauschen. Was für eine Kindheit hattest eigentlich du, Ralf?
Ich würde sagen, ja, normal. Also da war jetzt nichts Besonderes, was ich, also gut,
abgesehen davon, warst im Ausland,
entscheiden lassen haben und dass mein Vater gestorben ist, als ich 15 war, war die aber ansonsten sehr unaufgeregt. Oder ich empfinde die so als unaufgeregt.
Kannst du eigentlich kochen? Hast du ein Lieblingsgericht?
Was ich wirklich super machen kann. Und es ist auch mein Lieblingsgericht. Und ich bin da ungeschlagen. Egal, wo du dieses Gericht herkriegst, meins wird immer besser sein. Das ist Zitronentart. Ich mache die beste Zitronentart überhaupt.
Oh.
Das ist natürlich jetzt voll vermessen, das Conny gegenüber zu sagen. Ich habe sonst von Kochen und Backen keine Ahnung, aber Zitronentart, da bin ich echt der
Aber
König.
Wie kam es dazu?
Das hätte ich auch gerne mal gewusst. Das musste ja jemand beigebracht haben.
In dieser Professionalität und mit so einem Selbstbewusstsein hier in diesem unfassbaren Gossip- und Genuss-Podcast, das ist Cast raushaust.
Naja, es ist ein geschützter Raum, ne?
Ja, stimmt.
Du fragst mich, wenn du mich fragst, was ich total gerne esse. Ich esse gerne Süßigkeiten und süße Sachen. Und gut, ich gehöre zu der Kategorie, die gerne mal Zucker mit Salz verwechseln und sich dann fragt, wieso karamellisiert dieser scheiß Zucker nicht und
Johann
macht
Lapa
die Pfanne
auch
noch heißer und noch heißer. Und ja, dann irgendwann merke ich, kacke, das war Salz, nicht Zucker. Und Salz braucht halt mindestens 800 Grad Celsius, um zu schmelzen. Und bei Zucker ist es ein bisschen anders. Da habe ich schon so einiges kaputt gemacht, sowohl Pfannen als auch Gaumen. Das war nicht so toll. Aber wenn ich mich mal mit einer Sache so richtig intensiv beschäftige, wie eben mit Zitronentart, dann mache ich das so oft und werde so, einfach gut. ich weiß gar nicht, wie das kam. Ich glaube, meine Frau mag Zitronentart und ich habe ihr irgendwann mal gesagt, ich mache mal eine für dich. Und dann habe ich so einen Ehrgeiz, dass das dann auch wirklich mir schmeckt. Und habe dann angefangen.
Und wie perfektionierst du das dann? Also suchst du dir erst irgendwo im Netz oder in irgendeinem sehr guten Kochbuch? Es gibt ja viele gute Kochbücher.
Ja, ja, durchaus.
Ein Rezept.
Hast du eine Empfehlung für ein gutes Kochbuch?
Ich habe ein paar im Portfolio und ich habe auch witzigerweise gerade eine Zitronentart für mein Magazin fotografiert.
Ah, dann können wir doch mal fachsimpeln. Also klar, erstmal der normale Teig, blindbacken und so, ist ja langweilig. Mhm. Dann kommt ja sozusagen das Herz der Zitronentart, die Zitronencreme. Wie machst du die?
Ich mache sie tatsächlich mit Eiern. Mit ich der auch. Richtigen Zitrone. Was nimmst du für Zitronen?
Oh, jetzt kommt sie. Ich nehm 5 Bio-Zitronen.
Ah, du, wieder deine Amalfi, ne?
Ja, also es ist ja nicht nur mit Bio getan.
Nee.
Ne? Also da nee. Die richtige Zitrone.
Aber hier, wo ich lebe, kann ich nicht sagen, ich hätte gern die und die Zitrone. Das ist das Problem.
Aber ist Köln nicht ganz nah an der Amalfi-Küste dran?
Ja, also zumindest vom Temperament.
Und vom Klima auch.
Nein, aber jetzt mal ganz ernst. Also du hast, ich glaube, wir sind sehr ähnlich, was die Rezepte anbelangt, aber du hast dir irgendwann eins rausgesucht und hast es dann für dich immer verbessert, bis es zu dieser Perfektion kam.
Ja.
Okay.
Genau. Mhm. Ich mach's nicht mit Gelatine. Ich nehme Agar-Agar stattdessen. Es kommt rein bei mir, damit die so ein bisschen fest bleibt. Und dann mache ich so eine italienische Meringue obendrauf.
Klingt gut. Und brennst sie auch noch ein bisschen ab?
Ja.
Hast du denn diese...
Weißt du was, sollen wir mal fragen, ob er uns das Rezept...
Bitte, was?
Das Rezept? Willst du das Rezept haben?
Ja, fragst du.
Ralf, könntest du uns das Rezept zukommen lassen?
Hier müsste ich mal aufschreiben, ja, aber...
Ah, du machst das immer so Pi mal Daumen aus dem Gedächtnis.
Nee, ich habe schon so Stichpunkte, aber das ist eine Schrift, die nur ich lesen kann.
Hast du denn eigentlich diesen Ehrgeiz, den du bei deiner Tart anwendest, hast du das auch auf andere Bereiche in deiner Küche übertragen? Weil du gerade gesagt hast, du kannst nichts
anderes. Ich bin absolut ambitionslos.
Warum denn?
Grundsätzlich. Ich bin so dieses typische, ich habe so dieses Slacker-Gen, was meine Generation sehr oft hat. Also eher so rumhängen. Ich bin wirklich nicht sehr ambitioniert oder ehrgeizig.
Aber wenn du so rumhängst, denkst du dann was oder denkst du nichts?
Ja, ich denke ja immer was. Also geht ja gar nicht, du kannst ja gar nicht denken.
Also geht naja schon. Gut, wenn du dich mal mit Meditation beschäftigst, dann ist es ja das Ziel, möglichst nichts zu denken, beziehungsweise die Gedanken kommen und gehen zu lassen.
Wenn ich rumhänge, dann klar, dann denke ich über alles Mögliche nach, aber ich mache halt nichts. Und das ist ja auch so bei der Arbeit so oder beim Schreiben. Wenn ich nicht weiterkomme, dann mache ich irgendwas anderes oder mache eben gar nichts. Und irgendwann macht es Pling wie in der Mikrowelle und ich kann dann den fertigen Gedanken rausnehmen, muss ihn nur noch aufschreiben. Das ist ganz praktisch eigentlich.
Wie lange dauert es, bis du dir die Antwort auf eine dieser Fragen, die du dir ja auch einfallen lässt für deine Bücher, bis du die gefunden hast?
Ich mach's umgekehrt. Was ich auch in eine Frage gepackt habe, die Frage lautet in dem Buch, kannst du rückwärts denken? Und ich denke einfach rückwärts.
Das heißt, also du hast erst die Antwort und kommst dadurch auf die Frage.
Oft habe ich die Antwort und formuliere dann die Frage um. Es ist natürlich nicht bei allen so. Bei manchen Sachen, ich habe zum Beispiel für Quark Sachen recherchiert und denke, ach, das ist ja interessant. Beispielsweise, dass man Erinnerungen in Köpfe einpflanzen kann von Ereignissen, die so nie stattgefunden haben. Und das sind so Sachen, die einfach hängen bleiben und irgendwann komme ich über eine Frage, stolper ich über eine Frage und bringe dann eins und eins zusammen. Und das ist dann auch ganz praktisch. Das ist eher so ein Entdecken. Und bei dem Buch ist es auch so, dass mir die Leser und Leserinnen der letzten zwei Bücher Fragen geschickt haben. Das heißt, 33 von diesen 99 Fragen sind von Leuten mir zugeschickt worden. Und da musste ich natürlich gucken, okay, wie kann ich die denn am besten beantworten? Oder was wäre denn meine Antwort? Und recherchiere dann so ein bisschen. Also es ist so eine Mischung von allem etwas.
Ich bin auf eine Frage gestoßen. Ich habe ja meiner Online-Community erzählt, dass du in unseren Podcast kommst und habe dann mal, wollte mir so ein Meinungsbild machen. Ne? Was wollt ihr mal von dem wissen, der euch immer alles erklärt? Und da war die meistgestellte Frage nach deinem größten Erkenntnisgewinn nach 20 Jahren Wissens- und Kinderfernsehen. Kannst du den formulieren?
Ja, ich habe von nichts Ahnung. Und das ist so mein Erkenntnisgewinn, dass ich, und das ist ja was Positives eigentlich, dass ich von nichts Ahnung habe, bedeutet, dass ich mir erstmal, wenn ich eine Frage habe oder was erklären muss, dann muss ich es mir erstmal mir selbst erklären. Und dann bedeutet das, dass ich eben viel recherchiere, viel mit Leuten spreche, die sich auskennen und das dann versuche zu verstehen und dann aber auch wieder vergesse. Also alles das, was ich dann gelernt habe, muss ich wieder aktiv vergessen im Grunde, wenn ich dann anfange, meine Texte zu schreiben, weil ich ja davon ausgehe, dass den Menschen, denen ich das erkläre, die ja, ich weiß ja nicht, was die wissen, also gehe ich mal von nichts aus. Und so dieses Gefühl oder diese Erkenntnis, eigentlich habe ich von nichts Ahnung, ist sehr, sehr befreiend, ehrlich gesagt.
Ich habe neulich eine Diskussion verfolgt, wo sich Menschen darüber unterhalten haben, was so der größte Angsttraum ist, der immer wiederkehrt. Und da wurde die These aufgestellt, es gibt halt bestimmte Berufsgruppen, die immer wieder das Gleiche träumen. Das wäre so was. Ja, da wäre, weiß ich nicht, bei Köchinnen und Köchen sowas. Sie
ich träume immer wieder, dass ich mir einen Finger schneide.
Ja?
Ja.
Ach so.
Ja.
Okay.
Aber nicht, dass du ihn abschneidest.
Nein, nein, nein.
Ich träume immer wieder, dass ich völlig unvorbereitet in eine Sendung gehe, die ich jetzt aus der Hüfte schießen muss. Gibt es sowas bei dir auch?
Also ehrlich gesagt, hast du echt Angst davor, völlig unvorbereitet in eine Sendung zu kommen?
Ja, und ich kam drauf, weil du gerade erzählt hast, dass du halt nichts weißt letztendlich. Ich moderiere ja Wissenssendungen auch schon seit ein paar Jahren und ich teile mit dir die Erkenntnis, dass man jeden Tag vor Augen geführt bekommt, was man alles nicht weiß und was man eigentlich wissen könnte, nicht müsste, aber was man wissen könnte. Und dass dieser Schatz des Nichtwissens immer größer sein wird als das, was du weißt, ist ja ganz klar. Und ich habe trotzdem immer so, ja, ich fühle mich dann immer, ach Mensch, plötzlich eine Sendung und ich weiß so gar nichts über das Thema.
Aber hast du nicht das Gefühl, du hast schon so viel moderiert und so viele unterschiedliche Sachen moderiert, dass man dich um 3 Uhr nachts aus dem Bett holen könnte und sagen könnte, Dennis, hier, du musst jetzt moderieren und du könntest es einfach so.
Wahrscheinlich schon, ja.
Das kenne ich zum Beispiel. Ich fühle mich im Studio echt wohl und habe keine Angst mehr vor irgendwas. Ich habe auch keine Angst davor, mich zu blamieren, weil wenn ich mich blamiere, dann weiß ich, das ist vielleicht für mich ein bisschen unangenehm, aber alle anderen haben Spaß und keiner wird dran sterben. Es ist nicht so, dass ich im Atomkraftwerk den falschen Knopf drücken würde oder so. Insofern, das ist auch sehr entspannend.
Es ist ja nur Fernsehen. Ja, ja, stimmt.
Ja, genau. Mhm.
Lustigerweise
ist das auch eine Frage, die mir Timon geschickt hat in dem letzten Buch jetzt. Wovor hast du am meisten Angst? Und ich musste daran denken, dass ich einmal in der Schulzeit habe ich einmal total Panik bekommen abends, weil ich wusste, dass wir am nächsten Tag eine Mathearbeit schreiben und ich habe richtig geheult, weil ich nichts konnte. Also ich habe geweint vor Angst und dann kam mein Vater und hat mich gefragt, was denn los sei und wovor genau ich Angst habe. Und dann habe ich gesagt, ja, morgen schreibe ich eine Mathearbeit, ich habe Angst davor, dass ich eine 6 schreibe. Und er meinte dann, ja und dann? Was passiert dann? Was im schlimmsten Fall? Dann meinte ich, ja, dass ich vielleicht eine schlechte Note auf dem Zeugnis habe. Und er meinte, und dann? Und dann habe ich gesagt, dass ich sitzen bleibe. Und er meinte, und dann? Und dass ich ein Jahr länger zur Schule gehen müsste. Und dann? Ja, dass ich dann vielleicht, keine Ahnung, das war's eigentlich. Mhm. Und mit jeder Und-Dann-Frage wurde die Angst eigentlich kleiner. Und das fand ich irgendwie, das war eine tolle Erkenntnis irgendwie. Die hatte ich erst Jahre später. Aber es war auch gleichzeitig ein bisschen beruhigend, dass das, was da passieren kann, selbst wenn ich eine 6 schreibe, wird mich nicht umbringen.
Aber offensichtlich eint Leute, die so ein bisschen exponiert sind und exponiert arbeiten, ja immer so ein bisschen diese Versagensangst. Ne? Wir nannten das in unserem Freundeskreis auch immer, irgendwann stürzt unser Kartenhaus mal ein. Gibt es sowas bei dir eigentlich auch in der Küche?
Nee, irgendwie nicht mehr, weil das ist ja mal mein Lieblingsspruch, ein guter Koch ist nur der, der improvisieren kann. Und du kommst nicht mehr in die Situation, dass du nicht etwas retten kannst. Man muss es dann den Leuten einfach nur erklären, dass plötzlich dieses Gericht ganz anders geworden ist, weil man in der Zubereitungsphase plötzlich die Erleuchtung hatte und deswegen ist es jetzt ein bisschen anders, als ich es eigentlich kenne.
Das ist jetzt nicht verbrannt, das sind Röstaromen.
Genau. Aber ich muss sagen, das finde ich wirklich das Tollste. Ich wünschte, ich könnte so gut kochen, wie du beispielsweise. Weil wir sind einmal in der schwedischen Wildnis gewesen, haben so eine Kanutour gemacht und da gibt es natürlich nur sehr so eine sehr rudimentäre Ausstattung, was das Essen angeht. Und im Grunde ist es nur Dosenessen oder so Trockensachen, die man feucht machen kann. Aber wir hatten einen Koch dabei in der Gruppe. Und was der alles gemacht hat, der hat auch dann, der wusste ganz genau, ja, das sind Beeren, die kann man essen, die könnt ihr pflücken. Und das ist so, so toll gewesen. Der konnte mit dem wenigen, was da ist, so improvisieren und so großartiges Essen machen. Das fand ich wirklich bewundernswert. Also da, das ist etwas, das wäre eine Superkraft, die ich tatsächlich gerne hätte.
Musste Frau Poletto auch mal. Frag sie mal nach ihrem Norwegen-Erlebnis.
Echt? Was war denn in Norwegen?
Du, eigentlich nur eine Kleinigkeit. Ich wurde ausgesetzt auf einer einsamen Insel, ohne Strom, ohne Wasser, in strömendem Regen und musste ein Gericht nachkochen von unserem Freund Brian im Auftrag von der Ratte, von mir die Ratte genannt, Tim Melzer. Kitchen Impossible.
Das war hart, das glaube ich.
5 Stunden im strömenden Regen mit unfassbar schweren, gusseisernen Töpfen, Pfannen.
Kann man sich alles noch in der Mediathek von RTL angucken. Also wenn du mal wieder nach einer guten Fernsehserie suchst, Ralf, dann googelst du mal Kitchen Impossible und Frau Poletto. Ist wirklich spektakulär. Cool. Aber wenn wir schon von solchen Orten sprechen, was für ein Urlaubstyp bist denn du eigentlich? Bist du so ein Action-Typ oder kann man mit dir auch mal einfach nur 5 Tage in Ruhe am Strand rumliegen? Müsste man ja dann, wenn du gut rumhängen und rumliegen kannst.
Na, Strand finde ich langweilig eigentlich. Es kommt aufs Meer an. Also so ein Mittelmeerstrand, Gott, da gehe ich ein. Das ist so, so nervtötend langweilig in der Sonne. Und das Meer ist irgendwie so badewannenmäßig. Ich finde Atlantik super, wenn die Wellen so sind, dass du gar nicht ins Wasser gehen kannst. Und wenn man dann die ganze Zeit auf die Wellen guckt, das ist für mich wie Fernsehen. Das kann ich stundenlang machen und da muss ich auch nichts anderes haben. Das finde ich gut. Ich mag es immer gern, wenn ich irgendwo bin und so den Blick schweifen lassen kann. Ich muss nichts erleben oder so. Ich muss nicht in eine Stadt. Finde ich aber auch okay. Aber ich bin eher ein Typ, der nicht so gern in Länder fährt, für die man sich vorher impfen lassen muss. Das finde ich so ein bisschen irr. Will ich da wirklich hin? Also eher so, wie ich eben schon sagte, Island finde ich super. So schroffe, dunkle, auch Norwegen, wenn es viel regnet. Das klingt nach meinem Ding. Also in Island beispielsweise, wir haben ja mal für die Maus da gedreht und sind dahin geflogen. Und man hat ja im Flugzeug immer in der Sitztasche vor einem nicht nur diese Notfallkarten, sondern da waren jetzt auch so Informationsbroschüren von der Tourismusindustrie drin. Und da stand unter anderem drin, wenn Sie in Island landen, werden Sie merken, wie rein und klar die Luft ist. Und wenn Sie die einatmen, wird es ein unglaubliches Erlebnis sein. Und ich habe mich schon richtig gefreut. Und dann landeten wir und irgendjemand neben mir hat gefurzt. Und es, normalerweise, wenn du so einen Furz in der Luft hast, der verschwindet ja irgendwann, der verfliegt. Aber der ging einfach nicht weg. Und ich dachte, boah ey, was hat der gegessen, dass der Furz so lang in der Luft hängt? Und dachte schon, toll, jetzt wollte ich die isländische Luft riechen und da ist nur Furz. Und dann sind wir ausgestiegen aus dem Flugzeug und der Furz war immer noch da. Und da erst wurde mir klar, ach, das ist die isländische Luft. Das war durch die ganzen Schwefelquellen, rochst da ständig nach faulen Eiern. Wenn du dich geduscht hast und das Wasser warm gemacht hast, das war die Dusche der faulen Eier. Es kam irgendwie nur noch so stinkbombenmäßig runter. Und zuerst fand ich es unangenehm, aber dann habe ich gemerkt, wenn es sowieso schon nach Furz riecht, dann muss ich ja nicht mehr einhalten, dann kann ich einfach laufen lassen. Es war ein sehr entspannter Aufenthalt. Alle Leute da sind sehr entspannt, weil ich glaube, die denken sich, also zumindest habe ich so es gemacht, ich denke mir, wenn es eh so riecht, dann kriegt es ja auch keiner mit, wenn ich einen fahren lasse. Und das war wirklich genau mein Ding.
Ja, du bist, bei dir läuft vieles über die Nase, wie ich feststellen muss jetzt in diesem Podcast, weil du schon einige...
Bei euch allen, natürlich. Die Nase ist sozusagen, ich meine, das weißt du sicher auch, das habt ihr bestimmt auch mal in irgendeiner Wissenssendung gemacht, die Gerüche oder das Geruchszentrum ist sehr nah beim Erinnerungszentrum im Gehirn. Das heißt, manchmal kann es sein, dass du was riechst und es ist so wie, als würdest du in eine Zeitmaschine steigen und bist plötzlich an einem anderen Ort, in einer anderen Zeit, wo du genau diesen Geruch mal gerochen hast, das erste Mal. Das ist was ganz, ja, wie soll ich es sagen, Das geht ganz tief, der Geruchssinn.
So geht es mir übrigens immer, wenn ich Frikadellen brate. Dann erinnere ich mich immer an die Zeit, an meine Schulzeit. Und ich bin ja immer mit dem Schulbus nach Paderborn auf die Mädchenschule gefahren, ne, St. Michael. Und dann, wenn ich mittags zurückkam, wusste ich immer, also es gab einmal die Woche bei uns Frikadellen, wusste ich immer ganz genau, heute gibt es Frikadellen, weil die ganze Straße von der Bushaltestelle bis nach Hause nach Frikadellen gerochen hat. Und ich fühle mich immer, wenn ich Frikadellen brate, so als wäre ich wieder in der Schule. Ist doch lustig, oder?
Ja, gerne.
Und deswegen, das macht so viel und deswegen auch ein Parfum. Da weißt du sofort und erinnerst du dich sofort an Menschen. Mhm. Und von daher, das ist, sowas bleibt hängen.
Ich hatte neulich
zum Beispiel, Entschuldigung.
Ich hatte neulich, wollte ich nur kurz sagen, so ein Flashback, weil es irgendwo genauso gerochen hat wie bei meinen Großeltern, die auch schon verstorben sind, in der Wohnung. Hatte ich einen mega Flashback.
Ich hatte sowas mal von wegen, du erinnerst dich sofort an Menschen. Wir waren mal in Paris und haben dafür die Maus gedreht und waren in der Osmothek. Die Osmothek ist ein Institut, die archivieren Düfte, die archivieren Parfums. Und zwar machen die das so mit den Rezepturen. Die bekommen von den Firmen die Rezepturen und besorgen sich die Zutaten und mischen das dann an und stellen dann diese Parfums in den Kühlschrank für die Nachwelt. Und wenn die ranzig werden, machen die die neu. Die haben zum Beispiel ganz alte Chanel-Parfums, die mit Sachen hergestellt worden sind, die man heutzutage nicht mehr benutzt. Das haben die auch da. Und die haben unter anderem auch das Parfum von Napoleon. Tatsächlich. Okay. Und du kannst es sogar kaufen nach der Rezeptur. Und ich war natürlich voll aufgeregt.
Das war ein sehr kleiner Flakon.
Nee. Die waren sehr lang tatsächlich, diese Flakons, weil die in den Stiefeln getragen hatten. Also es gab Erfrischungswasser, das konnte man trinken, das Parfum. Und es gab dann die Parfums, die man nicht trinken konnte, aber die wurden dann so, um die Haut zu erfrischen. Oder die Umgebung, die Atmosphäre, um einen herum zu erfrischen. Jedenfalls war klar, wenn wir da jetzt drehen, dann gehen wir gleich praktisch Backstage, da wo sonst niemand reinkommt. Und sie werden einen von diesen Kühlschränken öffnen, die so ein bisschen aussehen wie so Weinschränke, Weinkühlschränke. Und dann werden wir diese braune Flasche rausnehmen, den Flakon. Und dann kannst du den aufmachen, dann kannst du mal riechen, wie Napoleon gerochen hat. Und dann kriege ich diesen Flakon, mach den auf und bin ein bisschen, ich will nicht sagen enttäuscht, aber ich hatte etwas anderes erwartet von so einem großen Feldherrn. Ich hatte nicht erwartet, dass der riecht wie meine Oma.
Ach Quatsch.
Und es war tatsächlich so.
Das, so leicht das süßlich?
Das Parfum von Napoleon war Kölnisch Wasser. Es war im Grunde die Grundlage von dem klassischen Kölnisch Wasser. Das, was meine Oma immer benutzt hat. Und so roch Napoleon. Es war wirklich sehr, sehr eigenartig, das Erlebnis. Aber auch schön, weil ich so an meine Oma denken musste.
Und es ist ein wahnsinnsguter Rausschmeißer jetzt auch ein bisschen aus unserem Podcast, weil wir doch auf den Punkt gebracht bekommen haben von dir, wie desillusionierend Fernsehen manchmal sein kann.
Ja, es ist schlimm. Nichts ist echt.
Nichts ist echt.
Wahrscheinlich ist nur Ketchup.
Wahrscheinlich genauso wie deine Vita.
Da ist auch nichts echt. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich wirklich lebe.
Ralf, das hat Spaß gemacht. Das war ein Genuss im wahrsten Sinne des Wortes und deswegen hast du ja auch gut reingepasst, weil wir ein Genuss Podcast sind.
Es hat mich auch sehr, ich fand es auch sehr genießerisch.
Vielen Dank, es war großartig.
Danke euch. Ganz liebe Grüße nach Köln.
Ciao, Ralf.
Tschüss. Tschüss. Tschüss.